Herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der HSH Nordbank, Geschäftsergebnis 2014. Auf Wunsch unseres Kunden wird diese Konferenz aufgezeichnet. Ich übergebe nun an Herrn Ralf Löwe, den Moderator dieser Konferenz.
Vielen Dank, Frau Wilhelm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Investoren-Analysten-Telefonkonferenz der HSH Nordbank, um Ihnen das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2014 zu präsentieren, welches wir heute Vormittag veröffentlicht haben. Ich hoffe, dass Sie alle die Möglichkeit hatten, die Unterlagen von unserer Website herunterzuladen. Geschäftsbericht, Investorenpräsentationen sollten hochgeladen worden sein. Unser Finanzvorstand, Herr Stefan Ermisch, wird Sie in gewohnter Weise durch die Präsentation führen und Ihnen auch anschließend für Fragen gerne zur Verfügung stehen. Damit möchte ich auch an Herrn Ermisch übergeben.
Ja, danke, Herr Löw. Hallo zusammen. Fangen wir gleich an. Die Präsentationsunterlage dient jetzt als Grundlage meines Vortrags. Und da das ja doch recht viel Stoff ist, glaube ich, konzentriere ich mich auf die wesentlichen Folien und stehen dann ja gerne wie immer für Ihre Fragen zur Verfügung. Fangen wir doch gleich mal an auf der Seite 3, wo es um die, sagen wir, schlaglichthaft ausgeführten Grundaussagen geht. Konzernergebnis vor Steuern 278 Millionen Euro positiv nach einem erheblichen Verlust im Vorjahr. Darauf sind wir durchaus ein bisschen stolz, weil wir Ihnen das schon im Geschäftsbericht 2013, also genau vor einem Jahr, in dem veröffentlichten Geschäftsbericht genauso gesagt haben, dass das kommt. Viele haben nicht dran geglaubt, aber es ist dann doch am Ende so gekommen und wir versuchen eben hier vorausblickend auch zu kommunizieren. Wir haben in dem Jahr schon die Einflussfaktoren, die Sie kennen. Die haben sich jetzt auch am Ende nicht verändert. Vom Trend ist das ähnlich wie zum 30.09. Wir haben einen planmäßigen Ausbau der Kernbank. Das hat im letzten Jahr in Summe ganz gut funktioniert. Wir haben einen verringerten Risikovorsorgebedarf bei natürlich gleichzeitiger Kompensationswirkung der Garantie. Auch das ist von Mechanismus Ihnen bekannt. Ich sage hier gleich, bei dem Vorsorgebedarf hat sich aber einiges getan. Wir haben gewaltige Vorsorgen gebildet. Das Wort ist, glaube ich, richtig für Schiffe. Wir haben alleine 1,5 Milliarden Euro Bruttovorsorgen hinzugefügt im letzten Jahr. Davon alleine rund 80% für die Seeschifffahrt. Hat auch was zu tun mit dem AQR. Hat auch was zu tun mit der Entwicklung der Schifffahrtsmärkte natürlich. Aber auch das haben wir alles verarbeiten können und auch in unserem Zahlenwerk sehr gut unterbringen können. Gleichzeitig haben wir erhebliche Auflösungen von alten Wertberichtigungen ebenfalls zu besichtigen gehabt, weil das Haus grundsätzlich konservativ bevorsorgt. Also viele Risikovorsorgen aus den Vorjahren haben sich dann per heute eben dann doch nicht als notwendig erwiesen. Der Forderungsverzicht aus der Kapitalschutzklausel ist natürlich eine wesentliche Komponente, die Sie kennen, aus dem Kapitalschutz eben, und die Garantiegebühren, die gewaltig sind in dem Haus, wirken dem entgegen. Das Ergebnis nach Steuern verbessert sich auf 160 Millionen Euro positiv. Die Kernbank hat im letzten Jahr, wenn man einige Effekte bereinigt, die tatsächlich sehr verzerrenden Charakter haben, die zum Teil auch nicht die operative Performance der Bank offiziell wiedergeben, das werde ich Ihnen versuchen, im Nachgang etwas näher zu bringen. Wenn man das bereinigt, hat sich sehr gut entwickelt im letzten Jahr, getrieben durch das Neugeschäft, durch gute Margen und geringe Risikoversorgung und sinkende Kosten. Da sind wir auch zufrieden mit der Entwicklungsrichtung der Kernbank. Sie hat, wenn man das bereinigt, und das sehen Sie gleich wie, rund 330 Millionen Euro vor Steuern verdient. Das Neugeschäft mit 9,5 Milliarden Euro verlief planmäßig in einem durchaus in manchen Segmenten anspruchsvollen Markt. Aber wir kommen da gut voran. Die Netto-Risikovorsorge, ich habe das vorhin eingangs schon vorneweg genommen. Brutto-Risikovorsorgen sehen Sie hier 1,5 Milliarden. Wir haben Auflösungen aus alten Vorsorgen von knapp einer Milliarde und so weiter und so fort. Das Hypo-Alpe-Adria-Engagement sucht auch die HSH Nordbank wieder oder ein, vielmehr. Das sind 220 Millionen Euro aus der Vergangenheit in der Restrukturierungseinheit mal eingegangen. Wie andere auch, hatten auch wir gedacht, dass das staatsgarantiert ist. Durch das Moratorium hat es hier zu einer Wertaufhellung geführt in der Bilanz der HSA Nordbank. Und wir haben nach Kenntnis des Moratoriums der Republik Österreich sofort eine Wertberichtigung von 43% vorgenommen auf das Engagement. Das sind 89 Millionen Euro im Finanzanlagenergebnis und nochmal 3 Millionen Euro im Handelsergebnis, um das ganz präzise zu sagen. Die Nettobelastung dieser Abschreibung ist relativ gering, weil wir das ja gegen die Kompensationswirkung der Garantie stellen können. Was übrig bleibt, ist dann der Zusatzprämie auf dieses Engagement. Kapitalquoten sind sehr stark, doch das ist nichts Neues. Das kennen Sie schon von dem 30.09. her. Wir liegen bei einer CET-Quote Phase-In, also zum aktuellen Umsetzungsstand Basel III von 12,6%, fully loaded bei 11,3%, Gesamtkapitalquote bei 19%, Leverage Ratio bei knapp 5% und die Bail-In-Quote als Berichtsquote, glaube ich, die durchaus immer interessant ist. Wir berichten darüber seit über einem Jahr, anders auch als andere Häuser, beträgt inklusive der Pufferwirkung der Garantie knappe 15%, liegt damit oberhalb der Schwellwerte für Bail-In von 8%. Auf der Seite 4 sehen Sie die einzelnen optischen Bilder, wie sich es eben ergibt. Vielleicht gehe ich auf die ein, die ich noch nicht besprochen habe. Die Cost-Income-Ratio ist leider optisch und faktisch auch erheblich schlechter geworden. Das liegt nicht an erhöhten Aufwendungen, sondern an sinkenden Erträgen. Ein Teil sind die Abschreibungen auf die Hypo Alpe Adria, die natürlich das Ergebnis mindern. Und natürlich auch der Bilanzrückbau, der geplante und dazu noch sonstige Bewertungseffekte, die teilweise ja auch wiederkommen auf positiver Seite in den nächsten Jahren. Die Bilanzsumme ist stabil bei 110 Milliarden Euro. Wenn wir es währungsbereinigt hätten, also like for like, wäre die Bilanz erheblich gesunken im letzten Jahr. Aber wir haben natürlich zum Jahresende einen festen Dollar und wir haben einige Dollarpositionen in der Bilanz, die natürlich dann den Auftrieb auch dann für Auftrieb sorgen. Risikoaktiva gehen planmäßig nach oben mit 5%. Das ist auch unterfüttert durch die Entwicklung der Kernbank in Summe. Quoten habe ich genannt. Dann gehen wir gleich mal zum nächsten. Zinsüberschuss Seite 6. Wesentliche Ertragsgröße. Und wir haben leider ein Jahr, wo wir unheimlich viel erklären müssen. Mir tut das leid, aber ich kann auch nichts dazu. Das ist leider so, wie die Umstände eben sind. Wir haben im letzten Jahr, das ist zum 30.09. auch schon der Fall gewesen, nur jetzt aufs Jahr hochgerechnet, einige Sondereffekte im Zinsüberschuss, die man erklären muss, weil die ausgewiesene Zinsüberschusszahl nicht der normalisierte Zinsüberschuss der Bank ist. Erstens ist es ein AG8-Effekt. Wenn Sie sich erinnern, hatten wir die Hybridkapitalinstrumente am Anfang des Jahres, also schon im ersten Quartal, umstellen müssen in der Verzinsung aufgrund vertraglicher Bestimmungen. Und daraus war zum ersten Quartal ein negativer Hit von 96 Millionen Euro zu verzeichnen gewesen. Und wir hatten Ihnen damals gesagt, dass dieser negative Betrag, oder 102 Millionen waren es, sich dann mit rund 2 Millionen Euro pro Monat wieder zurückwindet bis zum Jahr 2017. Das ist ein reiner Verteilmechanismus, hat nichts zu tun mit einer de facto verloren gegangenen Zinsertragsposition. Das ist eine reine IFRS-Logik, die dahinter steht. Diese 102 Millionen Euro sind jetzt zum Jahresende 84 gewesen, werden sich in diesem Jahr weiter reduzieren. Das ist der erste Effekt. Der zweite, auch darüber hatten wir berichtet, sind Positionsverkäufe im Liquiditätsmanagement. Dort werden Liquiditätspapiere in der Liquiditätsreserve kontinuierlich umgeschichtet. Das hat auch nichts mit akzelerierten Verfahren zu tun, sondern ganz normales Positionsmanagement. Dort sind gegenläufig im Finanzanlagenergebnis rund 100 Millionen Euro Ertrag aufgeschlagen. Und die Derivate-Position dahinter wird im Zinsüberschuss glattgestellt. Das war eine Belastung von 49 Millionen Euro, ist aber gar keine Belastung, weil wir ja dagegen einen 60 Millionen Euro Netto-Positiv-Effekt hatten auf die G&V. Aber im Zinsüberschuss führt das eben dann zu diesem Effekt. Dann hatten wir was, was andere nicht haben. Wir haben eine Garantie und die Garantie muss befassen mit zukünftig zu erwartenden Gebühren der Garantie. Da gibt es Zinskurven, die angenommen werden und die gesunkenen Zinsen, die wir nun auch einfach im Markt haben, führen dazu, dass hier Anpassungen dieser Zinskurven sozusagen stattfinden. Ich glaube, sowas finden Sie nur bei der HSA Nordbank, bei anderen glaube ich weniger. In Summe sind das 150 Millionen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das Ihnen sagt, in voller Transparenz, damit man nicht den Fehler macht, diese Zahlen zu normalisieren und hochzurechnen auf eine künftige G&V. Der operative Zinsüberschuss der der Kernbank oder des Kundengeschäftes verlief im letzten Jahr, finde ich ganz erfreulich. Wir haben den leicht steigern können auf 588 Millionen Euro. Das ist die Zukunft der Bank. Das ist da, wo wir die Zukunft darauf setzen, getrieben durch Volumen und ordentliche Margen. Der Provisionsüberschuss im letzten Jahr ist gestiegen um ein Viertel, was ein ziemlich guter Zuwachs ist. Wir sagen aber gleichwohl, dass wir hier noch Potenzial haben müssen. Im letzten Jahr war das eigentliche Cross-Selling-Geschäft, also aus dem Kapitalmarkt herauskommend, unterstützend für die Kundenbereiche auf FX und Zinsderivate, relativ schwach. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie das bei anderen Wettbewerbern der Fall war, aber ich glaube ähnlich. Wir hatten hier durch die sehr niedrige Volatilität bei den Währungen über weite Strecken des Jahres einen ganz müden Geschäftsverlauf. Das haben wir auch gespürt. Aktuell läuft es ein bisschen besser, weil natürlich der Dollar für mehr Wohler sorgt und dann auch mehr Derivate-Nachfrage auf Kundenseite stattfindet. Wir betreiben ja keinen Eigenhandel, wie Sie wissen. Wo wir stark sind, stark waren und auch bleiben, ist das ganze Thema Kreditprovisionen in den strukturierten Bereichen der Bank, sei es in der Immobilienfinanzierung, bei Infrastrukturmaßnahmen oder auch in der Restrukturierungseinheit, wo wir sehr, sehr tüchtige Experten haben, die sehr gutes Geschäft machen und das eben im Wesentlichen zu der Steigerung des Provisionsüberschusses beigetragen hat. Im Handelsergebnis haben wir einen Rückgang zu verzeichnen gehabt, der sich im Wesentlichen aus Bewertungseffekten ergeben hat, aus IFRS-relevanten Bewertungseffekten. Ich nenne ihn einen. Dadurch, dass der Credit Spread der HSH Nordbank deutlich enger geworden ist, also die Sicht auf die Bank sich verbessert hat, im Ausdruck des Derivats, also des Credit Spreads, müssen wir unsere strukturierten Verbindlichkeiten damit ja bewerten. Und wie Sie wissen, je besser die Sicht auf diese Themen wird, desto höher ist die negative Bewertung respektive der zu hohen Bewertung der Vergangenheit. Das hat dafür geführt, dass wir alleine 50 Millionen Euro hier abschreiben mussten. Bewertungsrelevant, kann sich morgen wieder anders darstellen, also ist kaum steuerbar. Und dazu haben wir Wertpapiere noch verkauft auf dem ZIP-Portfolio, auf diesem alten historischen Wertpapierportfolio. Das sind rund 20 Millionen Euro gewesen, die im Wesentlichen dazu geführt haben. Ansonsten wissen Sie, dass wir kein Handelshaus sind. Wir betreiben keinen Eigenhandel, wenn nur ganz im geringsten Umfang kundenrelevanten Eigenhandel. Im Finanzanlagenergebnis haben wir ein sehr starkes Jahr gehabt. Wir mussten leider dann am Jahresende diese Abschreibung vornehmen auf das Hypo Alpe Adria Engagement von den zitierten 89 Millionen Euro. Dahinterliegend aus dem ZIP-Portfolio, das ist der wesentliche Teil, und auch dahinterliegend aus dem Liquiditätsmanagement-Themen, die sich mit dem Zinsüberschuss im Zusammenspiel befinden, haben wir ein sehr, sehr starkes Jahr gehabt und auch überaus stärker abgeschnitten, als wir das geplant hatten. Zur Risikovorsorge zeigt Ihnen die Seite 8 und fortfolgende, glaube ich, einen sehr transparenten Einblick, was sich da so getan hat. Und da muss ich auch immer ein bisschen ausholen an der Stelle, wie Sie wissen, weil das ja alles nicht so ganz leicht zu verstehen ist. Weil wir ja nicht nur eine Netto-Risikovorsorge ausweisen, sondern eine, die danach auch noch durch gewaltige Garantieeffekte sozusagen beeinflusst ist. Also zur Netto-Vorsorge vor Kompensation, die hat sich erheblich verbessert von minus 1,7 Milliarden Euro auf 500 im letzten Jahr. Trotz einer nochmalig erfolgten gewaltigen Risikovorsorge auf Altlasten der Bank. Und inklusive sämtlicher Verarbeitungen der Findings aus dem AQR. Sie wissen, dass die EZB ja ihren Comprehensive Assessment Prozess durchgezogen hat mit dem AQR. Es gab da Hinweise auf eine dann vorzunehmende Bilanzierung. Und wir haben dann zum Jahresende das, was wir IFRS maximal umsetzen konnten, auch maximal getan. Das heißt, wir haben alleine eine knappe Milliarde Euro alleine aus dem AQR-Thema sozusagen, ein bisschen weniger war es, aber in der Größenordnung rund 900 waren es, glaube ich, tatsächlich durchgezogen in die Bilanzierung. Wir haben auf der anderen Seite, und das ist genauso positiv zu sehen, also wir haben auf der einen Seite extrem vorsichtig bilanziert, völlig in Line mit den Vorgaben der EZB. Auf der anderen Seite konnten wir erhebliche Risikovorsorgen aus der Vergangenheit auflösen. Das ist auch ein Merkmal, dass die Bank schon versucht, auch in schwierigen Zeiten sehr konservativ zu bilanzieren. Das waren alleine im letzten Jahr 957 Millionen Euro. Das Devisenergebnis ist hier immer wieder was zu besprechen, weil es auch hier etwas gibt, was es woanders nicht gibt. Wenn wir keine Garantie hätten auf die Sunrise-Portfolien, dann hätten wir auch kein Devisenergebnis, weil wir es dann hedgen würden. Aber unser Hedge ist eben die Sunrise-Garantie für die risikoabgedeckten Portfolien. Zweimal hedgen macht keinen Sinn. Insofern sind die Devisenergebnisse, diese 339 Millionen Euro, eigentlich gar nicht da, weil sie vollgenettet sind durch die Garantie. In Summe sehen Sie dann auf der Treppengrafik drunter, wie sich das dann alles darstellt. Also, wir kommen von diesen 486 Millionen Euro Risikovorsorge netto vor Garantiewirkungen. In dem kleinen Callout steht, wenn man die Schifffahrt nicht gehabt hätte, hätte man einen Ertrag von 103, weil wir ansonsten ein sehr gutes Risikobild unserer Portfolien aufweisen derzeit. So, und dann kommt all das, was in der Garantie sie stattfindet. Also das Devisenergebnis und die Bruttokompensation haben wir Ihnen jetzt separat dargestellt, ist aber eine Summe. Das ist im direkten Sachzusammenhang stehend. Insofern hätten wir es auch in einer Kolumne darstellen können, aber wir wollen Ihnen hier die Transparenz ergeben. Dann die Zusatzprämie, die weiter belastet hat mit 340 Millionen Euro, die wir ja dann buchen, wenn die auf den Totalverlust sozusagen gebucht wird, plus den Forderungsverzicht, der aus der Kapitalschutzklausel kommt. Und auch hier Ihnen den richtigen Hinweis zu geben, um Dinge in Erinnerung zu rufen, die wir schon mehrfach besprochen haben, das ist das, was die Bank selber zurückgestellt hat. Also der Verlust des Jahres 2013 war im Wesentlichen durch die Zusatzprämie ausgelöst gewesen. Und durch die Umstellung des Kapitalbegriffs auf IFRS und auf Basel III gab es ja grundsätzliche Belastungen der Kapitalquote, wie überall. Und dadurch ist der Kapitalschutzmechanismus ausgelöst worden. Und der bedeutet nichts anderes, als dann die eigens gebildeten Rückstellungen dann wieder zurückfließen in die Bank. Und das ist exakt dieser Betrag. Wie gesagt, wenn Sie den Geschäftsbericht 2013 lesen und alle anderen Publikationen, dann steht das alles da schon drin. Die Seite 9 zeigt das noch einmal, jetzt in einer anderen Dimension. Das ist die Verteilung zwischen Kernbank und Restrukturierungseinheit, was die eigentlichen Vorsorgeprozesse angeht, vor Garantie. Da sehen Sie es ja, dass die RU, also die Restrukturierungseinheit, eigentlich gar keine Risikovorsorge hatte im letzten Jahr. Das lag aber daran, dass sie die Auflösungen zu verbuchen hatte. Das heißt, die Auflösungen der historischen Wertbrechung findet in der RU statt. In der Kernbank gibt es keine Auflösung, sondern nur Zuführung. Und das führt eben zu diesem Mix der Risikovorsorge, den Sie dort sehen. Bei Immobilien, bei Firmenkunden, bei Energieinfrastruktur sind das alles marktkonforme, sehr unaufgeregte Entwicklungen. Bei Immobilien sogar sehr positiv. Davon abgesehen, bei den anderen schwankt das, oszilliert das um die Nulllinie und zeigt eigentlich in Summe ein sehr sauberes Grundportfolio, außer der Sanierungsbereiche der Bank in der Seeschifffahrt. Das ist Ihnen bekannt und wir versuchen zumindest damit sehr proaktiv und sehr offen und sehr radikal auch umzugehen, was Vorsorgen angeht. Verwaltungsaufwand seit 10, einen kurzen Blick darauf. Wir sind in Summe, was den operativen Verwaltungsaufwand angeht, auf der sehr guten Seite. Er ist gesunken um 13% auf 634 Millionen. Hier steht nur offiziell 4% Minus. Das liegt daran, dass wir IFRS 10-seitig kleinere Sanierungsgesellschaften konsolidieren mussten. Das ist eine neue IFRS-Vorschrift. Dem stehen aber auch Saldo, also Erträge, auch Saldo im sonstigen betrieblichen Ertrag gegenüber, weil das voll konsolidierte Gesellschaften sind. Das wird da, an der Stelle wird der Verwaltungsaufwand nur ein bisschen aufgebläht. Das Underlying selber sind die 634, die sich extrem gut entwickelt haben und wo wir sowohl personalkostenseitig als auch sachkostenseitig deutlich unter Plan rausgekommen sind und wird sehr tüchtig gearbeitet haben. Seite 11, das Bild, was Sie auch kennen, wie die Verteilung in den wesentlichen G&V-Linien sich darstellt auf die Kernbank und die Restrukturierungseinheit und auf das, auf was ich hinaus möchte, an der Stelle ist mit diesem Kasten versehen, mit dem Ausrufezeichen, weil das gilt es, glaube ich, nachzuvollziehen, was uns in diesem Jahr ein bisschen strukturelle Kopfschmerzen bereitet hat in der Abbildung der Ergebnisse, ich will das ganz offen sagen, und zwar die Abbildung der Risikovorsorge. Normalerweise ist es ja so, dass Sie davon ausgehen müssten, und wir auch davon ausgehen, dass die Risikovorsorge, die es zu bilden gibt, soweit sie abgedeckt ist durch die Sunrise-Portfolien, auch 1:1 kompensiert werden durch die Garantie. Das ist im Grundsatz auch so. Ja? Nur in dem Jahr nicht. Weil die Restrukturierungseinheit in diesem Jahr nur rund 5% der Risikovorsorgen gebildet hat und die Kernbank 95%. Und die Verteilung der Kompensationswirkung und der Garantie geht aus vertraglichen Gründen nur auf der Basis bestehender Bestandsgrößen. Und da verteilt sich eben die Risikovorsorge nicht exakt so, wie sie ausgelöst wurde, sondern in dem Fall absolut zugunsten, leider zugunsten der Restrukturierungseinheit und technisch zu Lasten der Kernbank. Das ist ein äußerst unerfreuliches Bild, weil es den operativen Gehalt überhaupt nicht widerspiegelt. Aber es speist sich aus einer Grundlogik, die uns auch Probleme bereitet in der Darstellung. Deshalb müssen wir damit sehr offen umgehen, was wir auch tun. Wir bewerten unsere Risikoversorgung mit einem Blick auf die nächsten 12 Jahre. Also nennen Sie mir bitte mal eine Bank, die das macht. Das ist eigentlich schon der schiere Wahnsinn. Ja? Aber wir sind gezwungen, vertraglich das zu tun. Das heißt, wir müssen die gesamte Garantieperspektive bilanzieren. Und in der gesamten Perspektive, also bis zum Jahr 2025, gleichen sich solche temporären technischen Differenzen immer aus. Und auf der Basis kann es in einer bestimmten Periode zu sehr unangenehmen Verzerrungen führen, der Buchung der Risikovorsorge, vielmehr der Kompensation derselben. Ist in diesem Jahr passiert, wir versuchen Ihnen das darzulegen, und wir können es leider nicht verändern, weil wir uns hier in einer Bilanzstetigkeit befinden und auch schon gar nicht jedes Jahr unsere Logik umstellen wollen. Das wird sich in diesem Jahr übrigens ganz anders wieder darstellen. Ja, ansonsten sehen Sie die Zahlen, die Sie dort sehen müssen. Garantieaufwand 860 Millionen. Das sind ja auch Zahlen, die uns wirklich unglaublich an die Wand drücken. Zahlen, die man erstmal verdienen muss. Dann sehen Sie auf den nächsten beiden Seiten, das ist auch mehr Information für Sie, die Abdeckungsgrade des Portfolios, erstmal die Verteilung und dann die Abdeckung durch die Garantie. Ich möchte darauf jetzt nicht explizit eingehen, nur den Hinweis erneuern, dass im Wesentlichen unsere Altportfolien abgedeckt sind durch die Sicherungswirkung der Garantie. Das sehen Sie dann, wenn Sie die Zahlen sich selber im Genaueren anschauen. Die Seite 13 zeigt das Risikoprofil im Neugeschäft. Risikovorsorge und Garantie decken Altlasten umfassend ab. Ist eine ähnliche Sichtweise auf den garantierten und ungarantierten Verlauf. Und ich möchte es auch eigentlich Ihrer Lektüre überlassen, das dann zu bewerten. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir diese Transparenz gegeben haben. Die Seite 14 zeigt die Non-Performing Loans, die gesunken sind im letzten Jahr auf 15,3 Milliarden Euro. Zumindest der richtige Trend, nach wie vor viel zu hoch, hat auch damit zu tun, dass wir natürlich aufgrund der Garantie auch nicht einfach unsere Kreditbestände radikal abbauen können, weil wir eben hier sehr langfristig verlustschonend arbeiten müssen. Auf der einen Seite profitieren wir von der Garantie, auf der anderen Seite hält die Garantie aber auch die Altlasten der Bank auf hohem Niveau aufrecht. Die Verteilung zwischen Kernbank und Restrukturierungseinheit sehen Sie dort, auch die Verteilung auf die Segmente, alleine 4,1 plus 5,7 Milliarden Euro von den Non-Performing Loans, also gut und gerne fast 10 Milliarden Euro entfallen auf die Schifffahrt zwischen Kernbank und Restrukturierungseinheit verteilt. Die Risikoabdeckung ist enorm hoch. Sie sehen das auf der rechten Seite zwischen Sicherheiten und den Basel II Cashflow-Sicherheiten, dass wir voll und ganz abgesichert sind, was unsere Non-Performing Loans angeht, mit Beständen an Risikoversorge und weiter anzusetzenden Sicherheiten. Auch das ist ja im EZB-Verfahren intensivst validiert worden. Ja, die Seite 15, glaube ich, da ist nur ein Satz wichtig. Unsere Länderexposure sind eigentlich nicht unbedingt großartig erwähnenswert. Ist nur der Vollständigkeit halber hier. Griechenland ist derzeit im Fokus. Beim Staat und bei Banken haben wir null. Bei Unternehmen haben wir 1,2 Milliarden. Das sind alles schifffahrtsgedeckte Risiken mit Offshore-Strukturen, wo wir kein originäres Griechenland-Risiko haben. Dann würde ich auf der Seite 17 weitermachen. Seite 16 ist Detailhintergrund für bilanzielle und regulatorische Darstellungen der Garantie für solche, die es interessiert. Seite 17 ist nochmal sehr wichtig von der Grundbotschaft her. weil das heute auch in der Pressekonferenz immer wieder kommt und immer wieder verständlicherweise kaum verstanden wird, aber ich hoffe, dass Sie es verstehen. Was passiert eigentlich in der Zweitverlustgarantie und was passiert eigentlich im Garantieaufwand? Das ist die Frage. Aus der Zweitverlustgarantie erwarten wir, uns auch nichts Neues, aber nur mal in Erinnerung zu rufen, aus den Modellerwartungen, die wir haben, zwischen 2019 und 2025, derzeit, auf dem Stand der heutigen Informationen, eine Ziehung von 2,1 Milliarden Euro aus der Zweitverlustgarantie. Die ist gestiegen um die berühmten 400 Millionen, im Wesentlichen wegen des US-Dollars. Das steigt auch weiter, wenn der US-Dollar festgeht. Das sinkt auch wieder, wenn der US-Dollar vielleicht mal wieder schwächer gehen sollte. So, aber wir reden über eine erwartete Belastung der Garantie in 4 Jahren bis zu 10 Jahren. Ja, mit dem müssen wir umgehen. Aber was zahlen wir heute schon an die Länder? Und das ist dieser Betrag auf der Seite 17 links stehend. Wir haben heute an die Länder schon bezahlt 2,2 Milliarden Euro. Cash raus. So, und Ihnen brauche ich das nicht als Investoren und Analysten, Ihnen zu explizieren, was das heißt, wenn ich heute 2,2 Milliarden Euro schon bezahlt habe in Cash und ich erwarte zwischen 5 und 10 Jahren eine Zahlung von 2, dann kann man nicht sagen, dass das zulasten der Länder geht an dieser Stelle, sondern das ist etwas, wo die Bank vorfinanziert und das, was sie abruft, selber eingezahlt hat. Das ist im Prinzip die Wirkungsmechanik der Garantie an dieser Stelle. Uns ist das wichtig zu sagen, weil hier häufig auch medial getrieben ein ganz falscher Zungenschlag reinkommt in die sogenannte Belastung der Hasler Nordbank. Und solange wir Grundprämien zahlen, wird sich dieser Betrag 2,2 Milliarden Euro weiter nach oben entwickeln, weil wir stetig und zwar jeden Tag Prämien an die Länder auszahlen. Wir sind dankbar für die Garantie, das ist überhaupt keine Frage dahinter, aber erlauben Sie mir das, dass ich das sage. Es kann auch nicht sein, dass man immer einseitig kritisiert wird für eine Garantie, die unfunded ist, ohne einen Euro Liquidität ausgezahlt worden ist und auf der anderen Seite vergessen wird, dass die Bank sämtliche Belastungen der Garantie im Prinzip selber zu tragen hat. Wie der ganze Garantieaufwand sich zusammensetzt, sehen Sie auf der rechten Seite. Das ist im Wesentlichen die Grundprämie und das ist im Wesentlichen die Zusatzprämie. Das sind die Belastungsfaktoren. Wir haben noch eine Nachzahlung gehabt im letzten Jahr. Da nochmal für diejenigen, die vielleicht sich nicht täglich mit unserer Bank beschäftigen. Die Bank hatte die Garantie wieder aufgestockt im Juni 2013 und wurde so gestellt, technisch, als ob sie die Garantie niemals zurückgegeben hätte. Und da passiert eine Nachzahlung auf die ursächlichen 10 Milliarden. Das sind die 116 oben rechts. Und das wird dazu noch, das sehen Sie auch in der Grafik, ein weiteres Potenzial von 1 Milliarde haben. Das ist dieser Forderungsverzicht und Kapitalschutz, den Sie ja kennen von der Struktur her. Das ist das, was die Bank sich selber, G&V, belastend erarbeitet hat als Rückstellungspuffer, den sie dann, wenn sie es braucht, auch wieder zurückholt in die G&V, was in diesem Jahr ja bekanntlich im Wesentlichen passiert ist. Sie sehen dann weiter unten, dass sich dieser Forderungsverzicht im 4. Quartal nochmal leicht nach oben entwickelt hat, weil auch die Risikoaktiva, das ist ja der Zusammenhang mit der Kapitalsituation, auch nach oben entwickelt hat, auch durch den Dollar. Ja, die Schutzwirkung der Garantie, ich glaube, das habe ich im Wesentlichen ja Seite 18 schon vorweggenommen. Sie sehen dann auf der Seite 18, auf der zweiten Hälfte, das, was ich ursächlich sagte, dass die Kompensationswirkung in diesem Jahr, aber bitte nur in dieser Periode, durch die beschriebenen technischen Effekte nicht 1:1 funktioniert. Sie sehen, dass die dunkelblauen Blöcke, also die Vorsorge und die Kompensation, sich nicht decken, sondern zur Lasten der Kernbank aus diesem Thema mindestens 65 Millionen Euro minus stattfinden und dass die Restrukturierungseinheit, obwohl sie kaum Risikosorge gebildet hat, 666 Millionen Euro vergütet bekommen hat. Das liegt an diesen beschriebenen Unterschieden zwischen Strom- und Bestandsgrößen in der Erfassung von Risikovorsorge und Garantiekompensation. Dann würde ich weitergehen auf die Seite 20. Das sind die Kapitalquoten. Wir haben Ihnen das nochmal ein bisschen weiter aufgedröselt, wie man so schön sagt, um Ihnen den ganzen Blick zu geben. Eine offizielle Kapitalquote, die kennen Sie, das sind unsere 10% CET1-Quote, Phase-In. Dann haben wir den Puffer aus der Zusatzprämie, der hart in Cash vorhanden ist. Also ist eigentlich unsere richtige Kapitalquote 12,6%. Das sieht übrigens auch die Aufsicht so. Also das ist unstrittig, ja? Weil dieser Zusatzprämienpuffer ja da ist. Ja? So, und jetzt haben wir Ihnen nochmal was gezeigt, dass wir noch innerhalb der Garantie einen weiteren Puffer haben von 3,3%. Was ist das? Das muss man ja sofort beantworten. Das hat was zu tun mit der Gewichtung der Senior-Tranche in der Verbriefungsformel. Wir haben eine Wiederverbriefung drin, wir haben ein Mindestgewicht der Senior-Tranche von 20%. Das ist das aufsichtsrechtliche Maß, mit dem das bewertet wird. Aber das Ist-Risikogewicht der Tranche ist unter 3%. Und die Differenz ist der Puffer, ausgedrückt in Quote rund 3%. Das wollten wir Ihnen an der Stelle nur nochmal sagen. Dieser Puffer schmilzt und steigt, je nachdem beispielsweise wie der US-Dollar wirkt. Das ist sicherlich eine Thematik, die dort reingreift. Aber es schützt die, es reduziert die Volatilität der offiziell ausgewiesenen Kapitalquoten. Fully loaded ist das Ganze auch, ich denke, auf einer guten Ebene. Mit rund 11,3% liegen wir auf einer Fully Loaded Basel 3 Quote, glaube ich, in einem sehr guten, auch gut vergleichbaren Maßstab mit anderen vernünftigen Banken. Die Seite 21 sind die Bail-In-Quoten, auf die habe ich schon Bezug genommen in der Eingangsbeschreibung. Sie liegen deutlich oberhalb der Schwellen vor und nach Garantie. Das ist einfach nur eine Zusatzinformation, weil wir uns mit diesen Dingen ja konzeptionell grundsätzlich auseinandersetzen müssen. Es gibt das Bail-In-Regime, es gibt auch Moody's beispielsweise und Fitch und S&P und andere Ratingagenturen, die den staatlichen Support ja gewichten und neu einkalibrieren. Für all diese Sichtweisen ist das auch wichtig, dass die Banken diese Quoten auch bekannt geben. Wir tun das, ich weise darauf hin, seit einem Jahr. Ja, dann haben wir noch was getan, was vielleicht hilft, Ihnen die Performance der Bank ein bisschen näher zu bringen. Das wäre die Seite 26. Auf die anderen Folien würde ich an der Stelle jetzt nicht mehr eingehen, weil es zu sehr, zu viel Zeit in Anspruch nimmt, vor allem Ihre Zeit. Sollte die Seite 26 noch einmal, wo wir den roten Faden einer sehr komplizierten bilanziellen Abbildung, den roten Faden einer Kernbank nochmal hervorheben möchten Ihnen gegenüber. Wir tun das deswegen, weil unsere ganze Systematik der Bank doch sehr, sehr stark geprägt ist von nachvollziehbaren, aber doch sehr komplex wirkenden Garantiestrukturen, die tatsächlich den normalen Leser es eigentlich fast nicht ermöglichen, den richtig roten Faden zu erkennen, was wirklich los war in der Bank, vor allem in der Kernbank. Und deswegen haben wir Ihnen versucht, das mal darzustellen, dass wir mal einen Versuch unternehmen, und den haben wir hier sozusagen expliziert und ausarbeitet. Was wäre, wenn die Kernbank ohne IFRS-Sondereffekte stünde? Die sind mal positiv, mal negativ. Das sind Dinge, die man nicht wieder Credit Spread und andere Sachen, Basiswaps, die man nicht beeinflussen kann. Also was wäre da die Normalisierung? Was wäre, wenn man die Restrukturierungsaufwendungen eliminieren würde? Das sind die sonstigen Komponenten. Und was wäre, wenn man die Sanierung Schifffahrt draußen hätte aus der Bilanz? Das ist ja etwas, woran wir arbeiten. Und wenn man sämtliche Garantieeffekte eliminiert, also positive wie negative, also nicht einseitig eliminiert, sondern alles wegnimmt, also Kompensation, Risikoversorger und Forderungsverzicht, alles rausnehmen, dann können wir durchaus darlegen, wenn man dieser Logik folgen mag, und wir finden schon, dass es eine sehr faire Darstellung ist, dass die Kernbank im letzten Jahr sich recht gut entwickelt hat. Ein Ergebnis hat von oberhalb von 300 Millionen Euro. Das ist das, was die Leistungsfähigkeit auf normalisierter Basis, ohne Schifffahrtssanierung im Wesentlichen, diese Kernbank auch in der Lage ist zu liefern. Und darauf setzen wir sehr viel, weil das ist auch die underlying story und sagen wir, die treibende Motivation, das Geschäftsmodell weiterzubringen und auch mit der EU-Kommission im Übrigen in der Form zu diskutieren, was auch schon erfolgt ist. Dann möchte ich noch Ihnen die Seite 28 nochmal darlegen und dann auch gleich zum Ende kommen. Die Seite 28 zeigt Ihnen, wie wir die Sicht haben auf die Entwicklungen der großen Transformation der HSH Nordbank. Und ich glaube, das ist zum Teil schon sehr bemerkenswert und dient uns auch ein bisschen als Stütze in den nun auch anstehenden Diskussionen, insbesondere auch mit der Europäischen Union, zum laufenden EU-Verfahren. Erstens, und das ist etwas, was zumindest wir bitten, dass es zur Kenntnis genommen wird. Die Bank hat sämtliche Auflagen aus dem EU-Verfahren mindestens erfüllt. Das heißt, die Bilanzsumme der Bank ist halbiert worden, fast halbiert worden. Das ist deutlich mehr übrigens, als die Kommission verlangt hat. Das war ja schon, wenn Sie sich erinnern, die Kompensationsauflage zur staatlichen Beihilfe aus dem Jahr 2009. Diese Auflage kompensiert werden, also diese Beihilfe kompensiert werden mit dieser Auflage. Ist alles erfüllt und seinerzeit hat man noch mit dem Dollar von 1,40 geplant im Übrigen und wir sind auf dem Ist-Basis schon deutlich drunter. Das erste Botschaft. Die zweite ist, dass das Geschäftsmodell seinerzeit per Auflage verdichtet werden sollte auf ein Commercial Banking Modell, was ausschließlich auf Deutschland konzentriert ist. Mit zwei Ausnahmen, internationale Seeschifffahrt und Infrastruktur und erneuerbare Energie, also strukturierte Finanzierung. Es ist alles komplett erledigt worden. Wir sind ausschließlich in diesen Märkten aktiv und wir haben sämtliche Beteiligung und Standorte, die dem nicht dienen, alles planmäßig und zum Teil sogar überplanmäßig abgebaut. Und viertens haben wir den Ländern bereits in dieser Zeit 2,2 Milliarden Euro Cash ausgezahlt als Eigenkapitalrückerstattung wegen ungerechtfertigt aus EU-Sicht empfangener staatlicher Beihilfe aus dem Jahr 2009. Und an der Stelle sage ich immer, wenn Sie das mal vergleichen mit der EK-Rückzahlung anderer Banken, auch die im EU-Verfahren standen, dann mögen Sie das bitte nochmal gewichten mit der Größe der Banken. Dann kommen Sie, glaube ich, sehr schnell drauf, dass die kleinste Landesbank mit Abstand den größten Rückzahlungsprozess bereits hinter sich hat, was EU-Staatsbeihilfe angeht. Das Comprehensive Assessment, das zweite grüne Strich, ist positiv abgeschlossen worden im letzten Jahr. Das war sehr schwierig und ich glaube, es hat unheimlich viel Kraft gekostet, aber es war am Ende ein vernünftiges Ergebnis. Und das Geschäftsmodell der Kernbank, wenn man sich auf die Ingredients der Kernbank wirklich konzentriert, zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist das, glaube ich, was uns ganz wichtig ist, immer wieder auch zu erwähnen. Zum EU-Verfahren, sind wir auch in der Pressekonferenz gefragt worden, die ja ein paar Stunden vorbei ist, ja, was ist da los und so. Wir können Ihnen da gar nicht alles erzählen, aber wenn Sie unseren Geschäftsbericht lesen, dann werden Sie sehr viele Hinweise entnehmen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, einen sehr ausführlichen, sehr ausgewogenen und sehr detaillierten Geschäftsbericht zu schreiben. Wir haben zwei Stoßrichtungen, die sehr präzise sind. Es ist jedem sonnenklar, der sich mit der Bank beschäftigt. Wir haben ein Altlastenproblem in der Schifffahrt und wir haben ein Komplexitätsproblem in der Garantie. Diese beiden Dinge sind 2011 so nicht erkennbar gewesen, sage ich jetzt mal. Die Altlastenschifffahrt haben sich advers entwickelt, das ist leider so. Und die Garantiewirkung ist in einer Weise derzeit zu besichtigen, die man sich 2009, als das Ding gebaut worden ist, oder 2011, als es entschieden worden ist, niemals hat vorstellen können. Durch die ganzen Strukturen mit Ex-Ante, Ex-Post-Prämien und rauf und runter, das sind Dinge, die wirklich extrem schwierig sind. Insofern haben wir zwei Punkte, die wir mit den Ländern gemeinsam wirklich in absolutem Einklang und auch über die Bundesrepublik Deutschland mit der Europäischen Kommission besprechen werden, dass wir an diesen beiden Themen, also Komplexitätsstruktur der Garantie bis hin zur Abbildung und gleichzeitig, was Portfoliobereinigungen angeht, der Altlasten, Wege finden wollen, die die Banken nachhaltig entlasten. Und wie das jetzt genau aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen, werde ich Ihnen auch nicht sagen, weil das ganz diskretionäre Prozesse sind zwischen zwei Verhandlungspartnern, die heißen Bundesrepublik Deutschland und Europäische Kommission. Aber wir geben Ihnen Hinweise, in welche Richtung wir alle gemeinsam denken. Und wir hoffen, das ist nun mal, mehr kann ich dazu nicht sagen, dass wir das Verfahren gut weiterentwickeln, dass wir zur Mitte des Jahres ein großes Stück weiter sind, was diese beiden Themen angeht. Und wir hoffen auch Lösungen dann darüber berichten zu können. Das ist das, wo wir mit dem EU-Verfahren stehen. Es sind laufende Gespräche, man kann sie nicht werten, das darf man auch nicht, das wäre auch fatal, wenn man das täte, aber es sind konstruktive Gespräche. Ja? Und wir bringen unsere Punkte vor und werden sehen, wie das am Ende dann alles zum Liegen kommt. Wir setzen da relativ viel Hoffnung rein in dieses Verfahren, was die nachhaltige Stabilisierung der Bank angeht. Das wäre im Prinzip mein kurzer Vortrag zum Ergebnis 2014. Ich würde schließen wollen mit einem kurzen Blick nach vorne. All das, was da steht auf der Seite 31, habe ich, glaube ich, schon alles vorweggenommen. Wir erwarten in diesem Jahr für die Kernbank auch ein ganz gutes Ergebnis. Das erste Quartal ist gut angelaufen, davon abgesehen. Wir werden dann darüber berichten, wenn wir darüber berichten. Das wird, wann ist das? Ich glaube im Mai, ne? Ich glaube, Ende Mai werden wir darüber berichten. Wir liegen derzeit völlig auf Plan in etwa und glauben wir, dass wir, nehmen auch an, dass wir dieses Jahr wieder mit einem ganz vernünftigen Ergebnis enden können. Aber das Ganze wird nochmal sicherlich im EU-Verfahren nochmal neu kalibriert werden. Das ist unsere Hoffnung. Insofern schließe ich jetzt meinen aktiven Vortrag und rufe Sie gerne auf, Fragen zu stellen, die ich, wenn ich es kann, gerne beantworte.
Vielen Dank. Wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortkonferenz. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie Stern 1 auf Ihrer Telefontastatur. Wenn Ihre Frage an der Reihe ist, werde ich Sie direkt auffordern, sie zu stellen. Falls Sie Ihre Frage zurückziehen möchten, drücken Sie bitte Stern 2. Für Fragen jetzt bitte Stern 1. Der erste Fragesteller ist David Clotting ein Privatanleger. Your line is open, Ihre Leitung ist geöffnet.
Clotting, eine Frage bezüglich Respark. Wie sieht es aus mit der Wiederaufstockung der Anleihe?
Wir haben heute dazu keine Auskunft. Nicht Leute.
Mr. Clotting, haben Sie irgendetwas im Hintergrund laufen? Wir hören Musik hier in der Konferenz.
Ja, einen Moment mal bitte.
Okay. Ja, können Sie vielleicht die Konferenz noch nicht stören?
Ja, da bin ich wieder.
Ja. Nächste Frage bitte, weil wir sagen heute zu dem Tier 1 und Tier 2 Themen habe ich keine neue Auskunft zu geben.
Okay, also Sie können dann schon heute nicht sagen, ob die Wiederaufstockung, ob die erhöht wird oder?
Nein.
Oder weniger wert?
Nein.
Okay, danke.
Der nächste Fragesteller ist Ingo Frommen von LBBW. Ihre Leitung ist nun offen.
Ja, danke schön, dass Sie meine Frage genommen haben. Guten Tag, Herr Ermich. Hallo, Herr Löwe. Zwei kleine Fragen hätte ich. Und zwar zum einen vermisse ich eine Folie, die Sie in den letzten Quartalen stets angegeben haben. Und zwar ist es die Überleitung vom bereinigten Konzernergebnis zum Konzernergebnis nach Steuern. Könnten Sie uns denn das bereinigte Konzernergebnis sowohl für die Kernbank wie für die RU nennen? Und zum Zweiten, können Sie uns ein Gefühl geben für die Unterschiede beim HGB-Abschluss? Das ist ja doch erheblich. Resultiert es aus der Garantie? Gibt es andere Gründe? Das wäre sehr freundlich. Dankeschön.
Herr Fromm, hallo.
Hallo.
Wir haben das ein bisschen umgestellt jetzt mit den Bereinigungen auf die Kernbank. Ich habe die Zahl jetzt nicht vorliegen. Das müssten wir über die IR-Leute dann vielleicht bilateral weiterleiten. Das ist da. Ich habe es aber jetzt nicht da, weil wir diese Art von Bereinigung jetzt zu dem heutigen Tag nicht aufgearbeitet haben. Können wir aber gerne nachliefern. Ist kein Geheimnis.
Ja? So, super, danke.
HGB-Ergebnis unterscheidet sich in einem ganz stark der Forderungsverzicht. Ja, das heißt, im IFRS wird dieser Forderungsverzicht G&V-wirksam verbucht als Ertrag und im HGB wird dieser Forderungsverzicht direkt den 340G-Reserven zugeführt. Das heißt, es ist neutralisiert im Ergebnis. Deshalb haben wir ja auch eine Perspektive Ihnen gegeben, ceteris paribus, muss man immer wieder zusagen, dass wir diese Couponfähigkeit nach HGB ja erst für den Abschluss 17 in 18 Auszahlungen erwarten. Das liegt genau an dieser Stelle. Ja? Weil dann irgendwann werden wir auch nach HGB diesen Forderungsverzicht sozusagen anknabbern. Ja? Tun wir aber derzeit nicht. Derzeit stellen wir den gesamten Forderungsverzicht komplett in die 340G-Reserven. Insofern haben wir planmäßig und auch im Ist noch eine Minussituation im HGB-Ergebnis.
Super, exakt, herzlich.
Aber nur aufgrund dieses Effektes. Ja?
Wunderbar. Dankeschön. Okay.
Für weitere Fragen bitte Stern 1. Zur Zeit scheint es keine weiteren Fragen zu geben.
Wenn es aktuell keine weiteren Fragen mehr gibt aus dem Auditorium, bedanken wir uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Weiterführende Fragen würde ich Sie dann bitten, direkt ans Investor Relations zu stellen. Vielen Dank.
Oder gab es noch eine?
Wir haben den Herrn Klotin nochmal am Apparat. Soll ich ihn noch einmal kurz aktivieren?
Nein, im Moment nicht. Ich glaube, wir sind durch.
Okay, alles klar.
Danke, tschüss.
Danke, wir.
Vielen Dank an Herrn Löwe und vielen Dank an alle Teilnehmer der Telefonkonferenz. Auf Wiederhören und schöne Feiertage.